Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Pralle, bunte Geschichten wolle er erzählen statt postmoderne Erzählkonstrukte. Das sagte mal der spanische Bestsellerautor Carlos Ruiz Zafón, der in der Lust am Erzählen die Überlebensgarantie des Buches sah.
Bücher gehören zur traditionellen Form des Erzählens. Es geht um Personen, um Sprache. Aber so funktioniert es in vielen Medien, im Fernsehen, im Kino. Doch Bücher werden nie verschwinden, denn niemals verschwindet die Erzählkunst. Der Verbreitungsweg verändert sich hin und wieder, aber immer werden Menschen Geschichten genießen wollen, Personen kennenlernen, Welten und Universen.
Carlos Ruiz Zafón, der mit nur 55 Jahren gestorben ist, wir erinnern gleich an ihn im Gespräch mit seinem deutschen Lektor. Außerdem schauen wir uns an, wie die Zukunft der städtischen Bühnen in Frankfurt aussehen soll. Wir fragen Jurorin Insa Wilke, wie sie die digitale Ausgabe des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs erlebt. Und wir hören in das neue Album von Bob Dylan rein, das heute erschienen ist. Wie Rough and Rowdy Ways klingt und welche Geschichten der Literatur-Nobelpreisträger darauf erzählt, darüber spreche ich gleich mit Mike Brüggemeier. Nur der Don Quixote war noch erfolgreicher als der Roman Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. In 30 Sprachen übersetzt wurde das Buch und rund 15 Millionen Mal verkauft und das ganz ohne Kritikerlob oder große Marketingkampagnen. Ruiz Zafons Romane berühren offenbar einen Nerv bei den Leserinnen und Lesern. Vielleicht bekam er diese Intensität ja hin, weil er schon als Kind angefangen hatte zu schreiben und nicht auf den Erfolg schielte, wie er mal erklärt hat.
Jeder Autor will natürlich, dass seine Bücher das Publikum begeistern. Aber beim Schreiben darf man nicht daran denken. Du darfst nicht das schreiben, von dem du glaubst, es könnte dem Leser gefallen. Du musst das schreiben, von dem du überzeugt bist und dann darauf hoffen, dass es ankommt, auf Holz klopfen. Geh nicht beim Schreiben durch eine Hintertür. Viele denken, dass es so geht, aber es funktioniert nie.
Carlos Ruiz Zafón, der jetzt mit nur 55 Jahren an einer Krebserkrankung in Los Angeles gestorben ist. Ich bin mit Hans-Jürgen Balmers verbunden, Lektor beim Fischer Verlag, dem deutschen Verlag von Ruiz Zafón. Guten Abend, Herr Balmers.
Guten Abend.
Sie haben ja mehr als 10 Jahre mit Ruiz Zafón zusammengearbeitet und ihn auch regelmäßig getroffen. Was waren denn das für Begegnungen?
Ach, am Anfang war er sehr, sehr scheu, brauchte eine Zeit lang, um sich zu öffnen und auch so seine Vertrauen zu finden. Aber dann, vor allem über die Musik, über die wir viel gesprochen haben, sind wir eigentlich richtig Freunde geworden. Dass er so ein bisschen scheu war, lag auch damit zusammen, dass wir uns immer in Barcelona trafen. Und Barcelona zu dem Zeitpunkt, der Erfolg von Schatten des Windes war ja schon passiert, war eine Stadt, in der immer mehr Leute herumliefen und hatten seine Bücher in der Hand. Was ihn einerseits freute, aber er wollte auch nicht unbedingt angesprochen und erkannt werden. Erst in späteren Jahren ist er da ein bisschen cooler geworden und hat es dann manchmal auch richtig genossen.
Er wurde ja mal der Dickens von Barcelona genannt. Trifft es das für Sie? Hatte er was Dickenshaftes?
Also vor allen Dingen seine Erzählweise, die sehr emotional unterfüllt ist. Es gibt sehr viele Kindergestalten, denen wir folgen. Es gibt sehr viele Diskussionen über Unschuld, kindliche Unschuld und wie man die in einer Welt bewahren kann, die eigentlich mit dem ganzen Grauen auf einen zustürmt.
Er hatte ja auch zunächst ein paar Jugendbücher geschrieben, dann erschien Der Schatten des Windes und wurde ein Riesenerfolg und er hatte sich ja durchgesetzt mit diesem Roman, ohne dass da großartiges Kritikerlob oder Marketingkampagnen waren. Das ist ja eigentlich was, wo Verleger gerne wüssten, wie das funktioniert, oder?
Ja, er hatte zu dem Zeitpunkt schon mit seinen 3 Jugendromanen Riesenerfolg gehabt in Spanien. Aber er wusste, dass die eigentlich nicht die Bücher sind, die er seit er 4 war am Schreiben, die er eigentlich schreiben wollte. Und er hat die zurückgehalten. Schatten des Windes wurde auch so ein Riesenerfolg, weil Joschka Fischer im Fernsehen so unglaublich von ihm geschwärmt hatte, dass am nächsten Tag die Leute in die Buchläden rannten. Es gibt noch ein Buch dazwischen, Marina, hier heißt das. Das ist so ein bisschen das Schwellenbuch zwischen dem Roman und seiner großen Roman-Tetralogie. Das war das Buch, mit dem er sich selber beweisen wollte, dass er als Schriftsteller etwas taucht. Und als wir das in Deutschland dann nach dem 2. Band der Tetralogie veröffentlichen konnten und einen Riesenerfolg hatten. Wir verkaufen über 500.000 Exemplare von einem Buch, was von vielen erstmal so als Jugendbuch abgetan worden ist. Da war er unheimlich froh und das war eigentlich das Erlebnis, was ihm irgendwie Deutschland so richtig ans Herz wachsen ließ.
Er war ja auch ein Autor, der immer auch als Leser erkennbar war. Bibliophile Bestseller nannte das die Süddeutsche Zeitung mal, was er schrieb, weil so viele Verweise auf die Weltliteratur darin sind in seinen Büchern. War das auch was, wenn Sie mit ihm sprachen, dass er viel über das Lesen, über seine Lektüre auch mit Ihnen gesprochen hat?
Ja, er ist ein großer, schwärmerischer Leser gewesen von Dickens. Er liebte Kipling, überhaupt die englische Erzähltradition, die Schauerromane. Und das war eigentlich die ganze Zeit Thema. Man muss aber sagen, dass was er geschaffen hat, war ja, dass er seine ganzen Erlebnisse und auch die ganze Kehrseite der Stadt Barcelona zu so einer unglaublichen eigenen Welt verschmelzen ließ, die dann für viele Leute zum wirklichen Inbegriff von Barcelona geworden ist. Also den Leuten, die mit seinen Büchern auf dem Schoß durch Barcelona im Café saßen und sich durchgefragt haben und wissen wollten, wo dann jetzt der Eingang zum Friedhof der vergessenen Bücher ist.
Aber irgendwas muss ja da gewesen sein, weil er ist ja der meistverkaufte Roman in der spanischsprachigen Welt nach dem Don Quixote. Und er selbst hat mal gesagt, dieses literarische Handwerk, was er da so meisterlich beherrschte, das hätte was mit den Tricks von Zauberern zu tun. Also irgendwas Magisches muss das ja gehabt haben, dass das Publikum gerade diese Bücher so massenhaft verschlungen hat. Was war das? Was glauben Sie, was die Leute so faszinierte an seinen Romanen?
Ich meine, das eine war, dass seine Romane auch eine Liebeserklärung immer an das Lesen, an die Bücher sind. Es ist ja nichts Schöneres, als wenn man mit dem Buch in der Hand irgendwo sitzt und einem das Buch selber erzählt, wie toll die Welt der Bücher ist. Das ist eines der Zentralbilder und Antrieb in seiner Geschichte. Aber diesen Zaubertrick, von dem er immer wieder spricht, da ging es darum, um die Handlungsführung und dass man Geschichten findet, die so emotional zu dem Leser sprechen, dass er sich selber vergisst und sich dem Buch quasi anvertraut. Und er sagt ja einmal, dass das Schönste ist, wenn quasi die Seele eines Buches so von dem Autor an den Leser weitergereicht wird, dass es eine Seele ist, in der sich dann Autor und Leser begegnen.
Und das hat ja offenbar meisterlich funktioniert bei ihm, nicht?
Ja, aber weil er sehr viele, was er von Dickens gelernt hat und von dieser großen Erzähltradition sind ja die ganzen suggestiven Tricks. Also heute spricht man immer über die Cliffhanger. Das ist eines der Momente. Das andere ist die emotionale Bindung, dass er Figurenkonstellationen schaffen kann von sympathischen, guten Figuren bis hin zu bösen, ohne dass das allzu schematisch von dem Leser aufgefasst werden könnte, sondern eine ganze Graduation da ist, dass auch eine seiner Figuren, die eigentlich als Gute beginnt, im Laufe der 4 Bände zu einer Bösen wird. Also diese ganze Komplexität hat er so aufgebaut, dass man sich ihr überlassen konnte, dass man im Labyrinth nie alleine war, dass das Labyrinth aber auch so sehr wieder zu Rätseln aufforderte, dass bei fast jeder Lesereise 4, 5 Leute beim Signieren fast eine Viertelstunde mit ihm darüber diskutiert haben, was er mit dieser einen Figur gemeint hätte, ob die wirklich im Band 3 wiederkäme oder ob das eigentlich nur eine Fiktion sei, der sie jetzt aufgesessen sind und dass es eigentlich doch jemand war, der in Band 3 eine Maske trägt. Also Dinge, wo ich die ganze Zeit unheimlich aufpassen musste, um mitzukommen. Ich kannte die Bücher natürlich als Lektor genau, aber es gab Spezialisten, die richtige Geheimtheorien über den Zusammenhang dieser Bände entwickeln konnten. Und die Bände luden dazu ein und er hatte die größte Freude, wenn er so einen Leser traf und konnte mit ihm weitersprechen.
Wissen Sie, ob er auch trotz seiner schweren Krankheit noch geschrieben hat? Also wird vielleicht noch was von ihm erscheinen?
Ja, wir hatten am Ende immer den Plan gehabt, viele Geschichten, die quasi zwischen die Romane gefallen sind und die dann keinen Platz innerhalb der Romane als Subgeschichten gefunden haben, so ein Band zusammenzustellen. Und wir hatten das mal gemacht und dann fehlten ihm noch 1, 2 Geschichten, damit das wirklich ein rundes Buch wird. Ich bin gespannt, ob wir jetzt im Nachlass vielleicht Entwürfe finden zu diesen Geschichten, zu diesem Gelenkteilen zwischen den Romanen. Das wäre meine Hoffnung.
Hans-Jürgen Balmes, Lektor beim Fischer Verlag. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ein Stück aus dem neuen Album von Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways heißt es und wird seit Tagen in den Feuilletons besprochen. Auch bei uns in Fazit natürlich. Bei mir ist Mike Brüggemeier. Er ist Redakteur beim Rolling Stone und hat nicht nur eine Gebrauchsanweisung der Popgeschichte geschrieben, sondern auch einen Roman über Bob Dylan. Catfish heißt er. Herzlich willkommen, Mike Brüggemeier.
Hallo, guten Abend.
Das ist ja eine Riesenwelle in den Medien, wenn Bob Dylan so ein neues Album hat. Woran liegt das? Was denken Sie, warum das immer wieder so eine Aufregung verursacht?
Ja, dieses Mal ist die Aufregung natürlich besonders groß, weil es das erste Album ist, seit er den Literaturnobelpreis bekommen hat. Das ist natürlich erstmal ein Grund dafür, dass es ein großes Thema ist. Dann hat er seit 8 Jahren keine Platte mit eigenen Liedern mehr aufgenommen. Und man muss sagen, dass man sich als schreibender Mensch Dylan immer recht nahe fühlt, wenn man glaubt, dass auch er sich die Welt hauptsächlich über Sprache erschließt. Deswegen gibt es mehr Bücher über das Werk von Bob Dylan als, sagen wir mal, über das Werk von Paul McCartney. Über den gibt es zwar Lebensgeschichten, aber über die Songs gibt es relativ wenig Literatur, weil die eben von der Musik herkommt. Und das ist dann gerade für Feuilletonisten oft schwieriger.
Und was erzählt er so für Geschichten auf diesem neuen Album? Was sind so seine Themen?
Na, die Themen sind eigentlich seit einigen Jahren schon sehr, sehr ähnlich. Ich würde sagen, seit 25 Jahren fast schon. Es geht eigentlich immer in irgendeiner Form um Geschichte, um Erlösung und auf einer persönlichen Ebene um Liebe und Tod. Und das ist dann oft auch miteinander verschränkt. Also man hat das Gefühl, durch das Altern des Sängers, der Sänger tritt allmählich aus dem Leben, geht auch eine Welt unter. Und das beschreibt er. Also er beschreibt den Untergang einer Welt und gleichzeitig quasi sein Älterwerden. Also das fließt irgendwie so ineinander, habe ich oft das Gefühl. Und das ist das sogenannte Spätwerk, sagt man dann immer.
Oder Alterswerk, sagt oder man Alterswerk, ja auch dazu. Haben Sie das Gefühl, das klingt nach altem Mann oder guckt er auch wirklich so in die Jetztzeit? Wir schauen ja alle viel nach Amerika im Moment und erwartet man doch auch, dass da von ihm vielleicht irgendwas zur Aktualität kommt, oder?
Ja, also so diese Idee, dass er zu aktuellen Dingen Stellung nimmt in seinen Songs, die hat eigentlich ja schon, wenn man ehrlich ist, 1965 aufgehört, als es keine Protestsongs von ihm mehr gab. Es gab dann mal wieder so eine Phase Anfang der 70er, wo er sich mal wieder so ein bisschen politisiert hat. Aber eigentlich schreibt er keine Songs, die man so explizit als Zeitkommentar lesen kann. Aber was er schon tut, ist, er schreibt sehr viele Songs über Geschichte, vor allem amerikanische Geschichte, und deutet, wie ich das eben schon andeutete, die amerikanische Geschichte als eine Form der Apokalypse, eines Niedergangs. Und ich würde mal sagen, man kann die Gegenwart nur verstehen, wenn man die Vergangenheit kennt. Und das ist, glaube ich, bei Dylan schon eine große Sache. Und er hat einen 17-minütigen Song, in dem es vordergründig über das Attentat auf John F. Kennedy geht. Aber da geht es eben auch darum, dass er sagt, dass quasi mit diesem Tag, mit diesem Attentat der Nation die Seele herausgerissen wurde und ein Niedergang begann. Und wenn man sich heute das Weiße Haus anguckt, dann kann man das durchaus in gewisser Weise, glaube ich, unterschreiben, dass da sowas, also die Linie, die man ziehen würde von Kennedy zu Trump, wäre eher eine, die nach unten geht als nach oben, was Hoffnung und so weiter angeht.
Er lässt sich auch viel Zeit für so ein Album. 8 Jahre, haben Sie schon gesagt, ist jetzt nichts erschienen. Dazwischen war der Nobelpreis für Literatur. Merkt man da irgendeinen Unterschied? Ist das jetzt ein anderer Bob Dylan, der da so ausgezeichnet wurde?
Na, man hat nicht das Gefühl, dass er darauf Bezug nimmt, einerseits, aber andererseits die ersten beiden Songs vom Album, die er veröffentlicht hat, hatten jeweils Titel, die Zitate waren. Der erste war ein Titel, Murder Most Foul hieß das Lied, das ist das besagte Kennedy-Lied. Das ist ein Zitat aus Hamlet von Shakespeare. Und das zweite Lied, I Contain Multitudes, ist ein Zitat von Walt Whitman. Also da gibt es schon diese Linie zwischen Literatur und Songs, die er da durchaus zieht. Und es gibt noch einige Songs auf dem Album, die auch so Bezüge zu Homer zum Beispiel haben, zu Odyssee. Und sowohl Homer als auch Shakespeare hat er auch in seiner Nobelpreisrede durchaus erwähnt. Das heißt, das sind schon Gewährsmänner für ihn. Whitman sowieso auch mit seinen freien Versen und mit seiner Idee, quasi sowas wie einen Epos zu erschaffen, in dem aber keine archaischen Helden die Protagonisten sind, sondern das Ich, also eine Demokratisierung des Mythos. Und das hat ja wiederum auch sehr viel mit Folkmusik zu tun etc. Und ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese Platte auch von der, wie sagt man immer so schön, Literarizität von Songs handelt, auf eine Art. Also die Literaturhaftigkeit von Songs.
Und wie ist das musikalisch? Da scheint er sich ja auch eigentlich eher wenig zu verändern. Ist er da, würden Sie sagen, ein Nostalgiker?
Naja, er wurde ja ausgezeichnet von der Nobelpreis-Jury für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition. In der bewegt er sich natürlich. Er war nie jemand, der Moden wirklich nachgelaufen wäre. Entweder hat sie selber geschaffen wie den Folkrock oder er hat sich von ihnen ferngehalten wie die psychedelische Musik, die dann in der zweiten Hälfte der 70er kam. Damit hat er sich nicht beschäftigt. Das war immer jemand, der tatsächlich mit den alten Formen gespielt hat, mit Blues, mit Folk. Auch mit Balladen durchaus. Und das ist auf der neuen Platte auch so, wobei man schon sagen muss, dass die Musik auch immer ein Kommentar zu den Texten ist oder die Texte Kommentare zur Musik sind. Also es gibt einen Song, der heißt Goodbye Jimmy Reed. Da geht es um den R&B-Sänger Jimmy Reed, der so eine Art Boogie-Rock gespielt hat und immer so eine Mundharmonika umgeschnallt hatte, die er gespielt hat, was Dylan dann ein Jahrzehnt später auch getan hat. Also es ist einerseits ein Verweis auf sich selbst, er spielt dann auch die Mundharmonika und andererseits spielt er genau diesen Boogie-Rock, der Jimmy Reed bekannt gemacht hat. Es gibt aber auch Verweise zum Beispiel auf Jacques Offenbach. Es gibt ein Stück, was klingt wie die Baccarole aus Hoffmanns Erzählungen. Also von daher gibt es schon auch Bezüge, die hinausweisen. Aber es ist natürlich keine Musik, wo man jetzt erwarten könnte, dass das jetzt in irgendeiner Form Avantgarde oder so wäre. Es geht um die Songtradition, in der steht er. Und naja, die hält er ja in gewisser Weise auch mit am Leben.
Wie oft haben Sie sich jetzt das neue Album schon angehört?
Ich hatte das große Glück, es etwas eher zu bekommen als Journalist, was gar nicht so einfach war. Es war ein riesiger Kampf. Es gab dann zwar das Album, aber es gab keine Texte zu dem Album, wie es das sonst immer gibt. Es gab keine Informationen dazu, wer da mitspielt oder so, sondern man musste sich dann alles selber überlegen. Das habe ich in der Woche bestimmt 30, 40 Mal gehört, würde ich schätzen. Und ja, also es gibt schlimmere Jobs.
Sind Sie begeistert? Also richtig habe ich es nicht rausgehört, ob Sie jetzt angetan sind von dem Album oder nicht.
Na, es gibt ja immer zwei Arten, über Bob Dylan zu sprechen. Die eine ist diese theoretische, ihn auf dem Sockel stehen zu lassen und dann so ein bisschen, ja, wer ist das eigentlich? Der ist mysteriös und geheimnisvoll und versuchen zu deuten. Und dann gibt es die Fanperspektive. Das ist einfach das unglaublich erleichtert sein, dass er mit 79 Jahren nochmal ein Album gemacht hat, von dem ich sagen würde, es gehört mindestens zu seinen 10, wenn nicht sogar zu seinen 5 besten Alben. Und das ist schon etwas, das einen dann irgendwie auch freut, wenn man so ein bisschen den langen Weg, den steinigen Weg mitgegangen ist seit den 80er Jahren. Und da war nicht immer alles schön. Und dann man so feststellt, ah, guck mal, da kommt nochmal was. Und da ist nochmal Inspiration und auch durchaus Spaß an den Themen, die er behandelt und vor allem an der Musik. Und das finde ich schon beachtenswert.
Mike Brüggemeier, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
50 Stunden russisches und osteuropäisches Theater zeigt das Deutsche Theater Berlin bei seinem Theaterfestival Radar Ost, das in diesem Jahr digital stattfinden muss. Heute Abend war die Eröffnung mit einer Arbeit des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov, der in seiner Heimat immer wieder unter Hausarrest und aktuell auch gerade unter Ausreiseverbot gestellt wird. Er hat sich eine alltägliche Geschichte von Ivan Gontscharow vorgenommen.
Zu der Inszenierung will ich jetzt gar nicht so viel sagen, nur dass wir den Klassiker der russischen Literatur ins heutige Moskau verlegt haben. Es ist eine Geschichte über das Hier und Jetzt.
Also eine Geschichte übers Hier und Jetzt, sagt Kirill Serebrennikov. Ob das stimmt, hat sich Peter Klaus angeschaut. Funktioniert das denn, Gontscharow ins Heute, in die Gegenwart zu ziehen? Tut es dem Ganzen gut?
Das tut dem Ganzen gut. Ich war vollkommen verblüfft. Es funktioniert. Klar, es musste gestrafft werden. Es wurde gekürzt. Ausstattung und Kostüme zeigen heutige Bürgerlichkeit, wobei das gar nicht so entscheidend ist. Das Entscheidende ist der Text. Der ist in eine heutige Sprache übertragen worden. Sehr feinsinnig, sehr klug. 1A.
Und wie schaut das Ganze aus? Auf dem Bildschirm, muss man ja dazu sagen.
Manchmal ein bisschen dunkel und einmal hatte ich einen Moment der Irritation. Da wurde es nämlich ganz duster und ein scheußliches Geräusch war zu hören. Ich dachte, oh Gott, gibt mein Computer den Geist auf. Das war nicht so, das gehörte zur Inszenierung dazu. Es ist so, dass Show-Elemente, wenn ich es mal so nennen darf, mit kammerspielartigen Szenen abwechseln. Es wird gesungen, Stationen der Geschichte werden gespiegelt. Gelegentlich wird vermittels Laptop auch direkt aus dem Roman vorgelesen. Das ist ja ein Schlüssel. Bildungsroman aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und die Geschichte, das ist aber die bekannte. Wir haben da Alexander genannt Sascha, der haut aus der Provinz ab, geht in die große Stadt, ist nun von St. Petersburg nach Moskau verlegt worden und er will, und das wird übrigens auch genau wie im Roman mit sehr schöner, leiser Komik erzählt, er will nicht so werden wie die anderen. Er will ein Revoluzzer sein und bleiben. Er ist ein Möchtegern-Dichter, ein Möchtegern-Musiker und ganz am Anfang, da singt er ganz laut, ich rede so lange, solange es noch nicht zu spät ist. Er klagt sie an, die erbärmlichen Kröten, die geil sind auf die Macht. Und wer den Roman kennt, weiß am Ende, da wird er selbst zur Kröte.
Wie schaut denn das aus? So klassisches russisches Theater ist ja gern naturalistisch, während die jungen Wilden, die setzen eher auf so skurrile oder dadaistische Elemente. Wie ist das hier?
Es ist auf sehr spannende Art und Weise beides miteinander verbunden. Wir haben Slapstick-Momente, wir haben aber auch klassisches, fast naturalistisches Theater. Der Abend lebt vor allem von Monologen und Dialogen. Es ist sehr viel Text und es gibt auch, was ja nicht so oft vorkommt, eine ganz direkte Ansprache des Publikums gelegentlich. Und da fühlt man sich natürlich, wenn man vor dem Computer sitzt und einem der Star des Abends, der Schauspieler Philipp Avdejev, der den Sascha spielt, gleichsam direkt in die Augen guckt, man wird direkt wirklich angesprochen, man fühlt sich ertappt und fängt an, darüber nachzudenken, wo sind meine Ideale aus der Jugendzeit geblieben? Bin ich auch ein Verräter an mir selbst geworden? Warum und wieso? Ich finde, das ist sehr spannend gemacht. Ich war total verblüfft, 2 Stunden, 50 Minuten knapp. Ich konnte mich nicht vom Bildschirm lösen, wenn auch das Flair des wirklichen Theaterbesuches natürlich zu Hause fehlen muss.
Aber offenbar hat es ja ganz gut so funktioniert.
Für mich hat es funktioniert, vor allem auch wegen der Schauspieler, muss ich sagen. Ich habe ihn schon genannt, Philipp Avdejev, er ist ja der Star der Truppe und das ist wirklich ein großartiger Schauspieler, der weniger auf Äußerlichkeiten setzt als auf das Spiel in seinem Gesicht, mit dem er die Wirklichkeit spiegelt, auch die innere Wirklichkeit der Figur. Und er macht das zum Teil sehr laut. Natürlich muss es auch Nackedei-Moment geben, gehört sich so im modernen Theater, habe ich dann gern drüber hinweggesehen. Aber er ist nicht der Einzige. Alle im Ensemble sind gut, manche spielen mehrere Rollen und sie schaffen es zum Teil in wirklich ganz kleinen Szenenfolgen, wirkliche Charaktere zu erschaffen. Und kein Charakter wird denunziert. Es gibt einen, das ist der Onkel von Sascha, zu dem geht er in die große Stadt und der verkörpert sozusagen all die Menschen, die Sascha am Anfang nicht mag. So will er nicht werden und am Ende ist er genauso. Und diesen Onkel Peter, den spielt Alexei Agranowitsch und auch er großartig, sehr energiegeladen, sehr sensibel. Und es wäre ein leichtes gewesen, diese Figur zu denunzieren. Also als Leser hat man ja doch die größere Wahl der Interpretation beim Buch. Ich habe, als ich den Roman vor Jahren gelesen habe, gedacht, oh Gott, was ist das für eine schlimme Figur? Und das zeigt Alexei Agranowitsch, dass das eben nicht so, dass er zeigt auch in einem, wie ich finde, wunderbar leisen Moment, wenn er einmal der Onkel zur Gitarre greift und ganz leise spielt, dass auch er mal ein Träumer war, dass auch er mal ganz andere Ideale hatte als die, die er lebt, weil er ein Pragmatiker ist nach dem Motto, wie Millionen, wenn es mir gut, dann ist doch alles gut geht, dann ist doch alles in Ordnung.
Jetzt war das ja der Auftakt zu einem Festival, was steht denn da noch so an?
Es steht jede Menge an, insgesamt 50 Stunden Theater, wenn ich richtig gelesen habe. Man kann sich immer einschalten, man kann bei Schätz mitmachen, man kann sich anmelden für Workshops. Man kann jeden Abend eine Premiere erleben und ich möchte es Theaterfreunden empfehlen. Gerade auch das ist ja jetzt noch abrufbar, was wir gerade besprechen. Auch diese Aufführung, eine gewöhnliche Geschichte, eine alltägliche Geschichte. Das ist tolles Theater. Ja, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Ich habe einen Trick angewandt. Ich habe mich wirklich schön angezogen, also als würde ich ins Theater gehen und habe mich vor meinen Bildschirm gesetzt und hatte dadurch auch, glaube ich, die richtige innere Anspannung und fühlte mich, das ist auch optisch sehr gut aufbereitet, wirklich mittendrin und muss zugeben, im Theater habe ich selten bisher in meinem Leben so gut gesessen, so gut gehört und alles mitbekommen. Es gibt ja zum Teil auch Nahaufnahmen, also man ist ganz nah dran, man ist mittendrin, wird reingezogen und fängt dadurch eben auch an, sich selbst zu befragen.
Also Peter Klaus ist begeistert vom Auftakt des Theaterfestivals Radar Ost am Deutschen Theater Berlin. Allerdings diesmal digital, findet ab heute statt, bis übermorgen, den 21. Juni.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Den meisten Filmfans ist er als Hobbit Bilbo Beutlin aus der Fantasy-Trilogie Herr der Ringe in Erinnerung. Heute Morgen ist der britische Schauspieler Ian Holm im Alter von 88 Jahren in einem Londoner Krankenhaus gestorben. Das teilte sein Agent mit. Auf der Bühne und der Leinwand war Holm über Jahrzehnte erfolgreich. Er war Mitglied der Royal Shakespeare Company, wurde 1998 zum Ritter geschlagen und gewann im selben Jahr einen Laurence Olivier Award als bester Schauspieler für seinen König Lear im gleichnamigen Film. Außerdem war er in der populären Serie Time Bandits zu sehen. Privat war der Schauspieler 4-mal verheiratet und hatte 5 Kinder. Der mit 20.000 Euro dotierte Hölty-Preis für Lyrik der Stadt Hannover und der Sparkasse Hannover geht in diesem Jahr an Marion Poschmann. Die in Berlin lebende Dichterin, Romanautorin und Essayistin habe einen neuen Typus des Naturgedichts entwickelt, der die ästhetische Erfahrung von Landschaft auf neue Fundamente stelle, so die Begründung der Jury. In ihrem neuen Band Nimbus habe sie ihre Dichtkunst noch weiter verfeinert. Poschmann wurde 1969 im rheinischen Neuss geboren und vielfach ausgezeichnet. Nach Angaben der Stadt Hannover handelt es sich um den höchstdotierten Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum. Die Bayreuther Festspiele haben einen neuen Verwaltungsratschef. Der frühere bayerische Finanzminister Georg Freiherr von Waldenfels wurde an die Spitze des wichtigsten Entscheidungsgremiums auf dem Grünen Hügel gewählt, teilten die Festspiele mit. Von Waldenfels tritt die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Toni Schmid an. Damit kehrt wieder etwas Stabilität in die Festspiele ein, die wegen Corona in diesem Jahr komplett ausfallen. Ende 2019 war Pressechef Peter Emmerich gestorben und im April wurde bekannt, dass Festspielleiterin Katharina Wagner schwer erkrankt ist und bis auf Weiteres ausfällt. Zudem läuft der Vertrag von Holger von Berg aus, einem der beiden Geschäftsführer. Und auch der von Musikdirektor Christian Thielemann, der nun noch bis zum Herbst im Amt ist. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Kulturbetrieben der Stadt weitere Millionenhilfe in Aussicht gestellt. Derzeit überlege der Senat, das im Mai aufgelegte Soforthilfeprogramm von 30 Millionen Euro mit insgesamt 60 Millionen Euro zu verlängern, sagte der linken Politiker im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das sei eine realistische Zahl. Empfänger wären unter anderem Clubs, Varieté-Theater, Einrichtung der freien Szene, kleine Kinder- und Jugendtheater sowie private Museen.
In Frankfurt am Main geht es um die Zukunft der städtischen Bühnen. Vier mögliche Varianten entlang der sogenannten Wallanlagen, so heißt ein Grüngürtel im Bankenviertel, sind jetzt im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. Entlang der Wallanlage in der Innenstadt soll eine neue sogenannte Kulturmeile entstehen mit getrennten Neubauten von Oper und Schauspiel. Bis auf die CDU sind inzwischen alle politischen Parteien im Stadtparlament für diese Lösung, mit der die bislang geplante Doppelbühne vom Tisch wird. Ludger Fittgau berichtet.
Ina Hartwig, die sozialdemokratische Kulturdezernentin von Frankfurt am Main, hat sich entschieden. Sie wirbt für eine Trennung von Schauspiel und Oper. Das neue Schauspielhaus soll ihrer Meinung nach am bisherigen Standort der Doppelbühnen im Zentrum Frankfurts entstehen. Das berühmte, denkmalwürdige Wolkenfoyer würde in den Neubau integriert. Die neue Oper soll wenige hundert Meter weiter nördlich an den sogenannten Wallanlagen entstehen, dem Grüngürtel im Bankenviertel. Damit entstünde zwischen Jüdischem Museum am Mainufer und dem Konzertgebäude Alte Oper etwa anderthalb Kilometer weiter nordöstlich eine neue Kulturmeile, schwärmt Ina Hartwig heute bei der Eröffnung der Ausstellung zu den möglichen Bühnenvarianten im Deutschen Architekturmuseum.
Das macht natürlich eine wunderbare Dichte von kulturellen Angeboten mitten in der Innenstadt. Die städtischen Bauten wären sozusagen aufgereiht entlang der Wallanlagen vom Jüdischen Museum über das Schauspiel, die beiden Dependancen des Museums für moderne Kunst und des Museums für Weltkulturen, dann die neue Oper und abschließend oben die alte Oper. Das ist eine Kulturmeile, die ja ein neues Markenzeichen für Frankfurt werden kann in der Weiterentwicklung von Wallanlage, Hochhäusern und Kulturbauten, was natürlich auch zu einer neuen Belebung der Innenstadt führen wird. Ich glaube, das ist ganz im Sinne Frankfurts und im Sinne einer wachsenden Stadt, einer internationalen Stadt, einer Stadt mit sehr vielen Besuchern und vielen Menschen, die hier wohnen.
Die Idee der neuen Kulturmeile mitten in der Innenstadt wird inzwischen von allen maßgeblichen politischen Kräften der Mainmetropole unterstützt, mit Ausnahme der CDU. Die hält bisher an der Idee fest, eine neue Doppelbühnenanlage aus Oper und Schauspiel im sogenannten Osthafen am Rande des Stadtzentrums zu errichten. Doch dieser an sich sehr interessante Standort habe einen großen Nachteil, betonte heute bei der Ausstellungseröffnung zu den Bühnenstandortvarianten Peter Katschula-Schmal, der Leiter des Deutschen Architekturmuseums. Der Standort sei nicht gut an den ÖPNV angeschlossen und außerdem noch für Jahrzehnte von Industrieanlagen umgeben. Auch Katschula-Schmal unterstützt deshalb die Idee der Kulturmeile im Bankenviertel mit den getrennten Neubauten von Schauspiel und Oper.
Das ist ein großer Wurf, eine große Vision und ich denke, wir könnten die sehr gut gebrauchen für die Stadtentwicklung der nächsten 10, 20 Jahre. Eine tolle Vision.
Für die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig ist die Trennung von Schauspiel und Oper beim Neubau der Bühnen auch deshalb wichtig, weil die Oper dabei keine Interimslösung bräuchte. Das wäre ein großer Kostenvorteil, denn für das Schauspiel können in der Bauphase bestehende städtische Kulturbauten als Ausweichorte genutzt werden, etwa das sogenannte Bockenheimer Depot am Westrand der Innenstadt. Die neue Oper könnte fertiggestellt werden und der Opernbetrieb wäre dann ohne aufwendige Zwischenaktivitäten vom alten Standort an den neuen zu verlagern, so Hartwig.
Die Oper ist sehr teuer, sehr komplex und ein Interim hier zu vermeiden wäre kostengünstiger und auch logistisch in jedem Falle von Vorteil.
Ina Hartwig kann sich vorstellen, dass die neuen Spielstätten in etwa 10 Jahren fertigzustellen sind. Es soll auf jeden Fall einen internationalen Architekturwettbewerb geben. Zu den Kriterien für die Neubauten wird gehören, dass sie auch tagsüber zugänglich sind, mit Gastronomie und Lesesälen etwa auf den Dächern, die Ausblicke auf die Hochhauskulisse ermöglichen. Entscheiden wird über die Idee der neuen Kulturmeile letztlich das Frankfurter Stadtparlament. Ob das noch vor der anstehenden Kommunalwahl im März nächsten Jahres geschieht, ist, Stand heute, offen.
In normalen Sommern treffen sich in diesen Tagen Autoren, Lektoren und Kritiker zum Baden am Klagenfurter Wörthersee. Und nebenbei wird auch noch um die Wette gelesen, heftig diskutiert. Und zum Abschluss gibt es den Ingeborg-Bachmann-Preis und 4 weitere Preise. Die gibt es auch in diesem Jahr, aber das Begleitprogramm fällt Corona-bedingt aus. Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur finden im Internet statt. Das heißt, die Lesungen wurden vorher aufgezeichnet und die Juroren sind dank ausgefeilter Technik aus ganz verschiedenen Orten zusammengeschaltet, um miteinander zu diskutieren. Zum dritten Mal ist die Literaturkritikerin Insa Wilke dabei, diesmal nicht am Wörther, sondern am Wannsee. Da hat sie im Literarischen Kolloquium ein Büro bezogen, um ihrer Jurorinnentätigkeit nachzukommen. Guten Abend, Frau Wilke.
Hallo, guten Abend.
Wie geht's Ihnen denn nach diesen ersten beiden Tagen?
Oh, natürlich ein bisschen erschöpft, weil es eine unheimliche Konzentration kostet, diese Gespräche. Wir haben ja tatsächlich 6 Stunden mit nur einer halben Stunde Pause durchgehend Diskussion und das ist anstrengend, aber es ist auch sehr beglückend. Heute hatten wir zum Beispiel lauter tolle Texte. Gestern waren auch schon einige Texte, die mir persönlich sehr gut gefallen haben und insofern ist das eine beglückende Arbeit. Also ich bin gerade ganz froh.
Aber wie erleben Sie denn diese Veranstaltung jetzt diesmal? Das ist ja doch sehr, sehr anders. Sie haben ja einen ganz guten Vergleich. Gleich durch die beiden Vorjahre, in denen Sie in Klagenfurt waren.
Ja, also ich muss sagen, auch da bin ich ganz beglückt, dass es tatsächlich klappt. Wir hatten in den Proben vorher noch große technische Schwierigkeiten und jetzt funktioniert alles toi, 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 schnell auf Holz klopfen, wunderbar. Und das ist vor allen Dingen wirklich dem Team um Horst Ebner, um Klaus Wachschütz, dem technischen Team zu verdanken vom ORF, dass das so fantastisch hinhaut und tatsächlich, glaube ich, auch fürs Fernsehpublikum rüberkommt. Denn Dreisat ist ja mit im Boot und sorgt auch dafür, dass das Ganze wie gewohnt im Fernsehen übertragen wird, eben nicht nur im Internet. Und ich finde, es funktioniert sehr gut. Auch die Jury-Diskussion funktioniert sehr gut. Da wusste ich vorher selber nicht, ob wir tatsächlich ins Gespräch kommen. Das klappt aber trotz Zeitverzögerung. Und dennoch muss ich sagen, ist es jetzt kein Ersatz für das Live-Event, weil natürlich das Publikum als Resonanzkörper fehlt. Und ich glaube, es wäre auch naiv zu denken, man kann das immer so machen, weil der Aufwand dahinter wirklich sehr, sehr groß ist. Das Risiko ist groß, dass irgendwas ausfällt. Und dazu kommt auch noch, dass ich glaube, dass zwar jetzt das Interesse der Presse sehr groß ist, weil natürlich alle wissen wollen, funktioniert das auch auf diese Art und Weise, aber irgendwann, glaube ich, lässt der Effekt dann nach und da braucht man dann wieder das Treffen vor Ort, das ja auch eine Art Betriebstreffen ist, das alle sehr lieben.
Ja, die Veranstalter vom ORF haben ja wohl auch schon gesagt, es wäre eben eh genauso teuer wie sonst und man wird das wohl nicht befürchten müssen, dass es jetzt immer digital stattfindet. Aber bekommen Sie denn auch irgendwie mit? Sie haben ja schon gesagt, normal ist auch das Publikum wichtig, aber man sieht ja auch, wenn es in Klagenfurt live stattfindet, wie die Autorinnen und Autoren reagieren. Die sind ja jetzt zwar auch zugeschaltet, aber die können auch abschalten. Herr Hieronymi hat das wohl gemacht, habe ich gelesen. Der ist dann lieber mit seiner Mama Kekse backen gegangen, als weiter zuzuhören. Glauben Sie, das ist für die Autoren vielleicht ein bisschen geschützter?
Das müsste man tatsächlich die Autoren fragen. Ich würde das bezweifeln, vielleicht in der Situation selbst, dass man da nicht festgebunden ist am Stuhl. Aber wer mit den sozialen Netzwerken zu tun hat, der weiß, dass der virtuelle Raum nun weiß Gott kein Schutzraum ist. Und insofern würde ich das doch bezweifeln, dass das tatsächlich im Großen und Ganzen jetzt geschützter für die AutorInnen ist. Und insofern, aber letztendlich müssten Sie das tatsächlich die einzelnen Autorinnen und Autoren fragen.
Gerade am ersten Tag hatte man ja den Eindruck, dass es unter den Juroren auch ziemlich zur Sache ging. Da wurde auch mal richtig laut, sind da 2 Herren vor allem geworden und es kam irgendwie so ein bisschen auch zu Unstimmigkeiten. Da fragt man sich schon, liegt es nicht auch dran, dass man eben nicht in einem Raum ist und dass es technische Verzögerungen gibt oder man sich nicht irgendwie charmant ins Wort fallen kann, sondern dann eben laut reinrufen muss, wenn man was sagen will?
Ja, das ist vielleicht für das Publikum vor den Bildschirmen ein bisschen anders. Ich nehme das gar nicht so wahr, dass es aggressiver als sonst ist. Ich glaube, vielleicht ist da tatsächlich meine Wahrnehmung eine andere. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hatten wir genauso harte Auseinandersetzungen. Vielleicht geht es diesmal mehr um Grundsätzliches immer wieder. Und ich finde ganz toll, dass der Moderator Christian Ankovic uns auch den Raum lässt, um diese Dinge auszudiskutieren. Aber ich vermute, dass das eine Wirkung ist, die besonders das Publikum mitbekommt und vielleicht gar nicht wir Jurorinnen und Juroren.
Jetzt fahren ja viele tatsächlich sehr gerne zu diesem Wettbewerb, weil das Begleitprogramm wirklich unvergleichlich toll ist. Man sagt ja, das sei der schönste Betriebsausflug der Literaturszene. Was fehlt Ihnen persönlich denn am meisten?
Also tatsächlich das gemeinsame Treffen hinterher, das gehört für mich zur Arbeit tatsächlich mit dazu. Für Leute, die jetzt nicht in der Kultur arbeiten, die denken dann wahrscheinlich, da lässt man es sich dann gut sein. Aber es gehört tatsächlich zum Ausklang dazu, da passieren noch Dinge, jetzt nicht im Sinne von Absprachen, sondern dass Diskussionen weitergeführt werden können, die wichtig sind, die zurückwirken in die eigene Arbeit. Und natürlich auch, dass wenn man so hart miteinander diskutiert hat, ist es wichtig, danach sich noch zu sehen und miteinander zu sprechen. Das machen wir jetzt teilweise per Telefon und SMS und so weiter. Aber trotzdem ist das natürlich etwas anderes. Und das ist das, was mir fehlt. Und ich glaube, das fehlt einfach auch den meisten. Das ist ja auch das, woran man merkt, dass Kulturveranstaltungen sich eben nicht in den virtuellen Raum so leicht verlegen lassen, weil dieses Erlebnis des gemeinsam an einem Ort Seins eben doch eine große Rolle spielt.
Also fahren wir hoffentlich alle nächstes Jahr wieder hin.
Das hoffe ich auch sehr.
Insa Wilke, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch anregende Diskussionen morgen.
Vielen Dank Ihnen.
Und der Ingeborg-Bachmann-Preis und die vier weiteren Preise, die werden dann am Sonntagvormittag verliehen. Und wir berichten bis dahin im Programm von Deutschlandfunk Kultur natürlich weiter über den diesjährigen Wettbewerb, unter anderem morgen ab 11 Uhr in der Sendung Lesart. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Tobias Wenzel.
Dass die Erde nicht als grauer Steinklumpen durch schwarze Nichts rast, sondern aus dem All aussieht wie ein blauschimmernder Tropfen. Danke, Regen. Dass er seit 3 Milliarden Jahren das monotone Hintergrundgeräusch des Lebens bildet. Nochmals danke. Alex Rühle ruft das im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung aus, in seiner Ode an den Regen. Der sei lange zu Unrecht als schlechtes Wetter bezeichnet, nein, liest man heraus, gedemütigt worden. Seit kurzem hätten einige Menschen zwar ihre Liebe zum Regen entdeckt, aber das sei nur die Rückseite der Angst vor der kommenden Hitze. Alex Rühles Lob des Regens hat da mehr Weitblick. Dass täglich aus dem Amazonas 20 Milliarden Liter in Form von Wasserdunst aufsteigen, um dann den Rest des südamerikanischen Kontinents zu befeuchten, muchas gracias, schreibt Rühle, um den Regen dann doch etwas vorwurfsvoll anzugehen. Irgendwie ist der Regen natürlich selber schuld an seinem Imageproblem. Er verkauft sich optisch nicht besonders gut, sondern macht still und bescheiden seinen Job im Graubereich. Einige Denkmäler dürfen nicht mal mehr im Regen stehen. Jedenfalls, wenn es nach den Aktivisten geht, die sie im Zuge der neuen Rassismusdebatte weltweit stürzen oder stürzen wollen. Denkmäler von Sklavenhaltern und Kolonialherren zum Beispiel. Muss Bismarck stürzen, fragt der Spiegel. Nun wird in Deutschland schon diskutiert, ob Immanuel Kant, der wohl bedeutendste Philosoph aller Zeiten, mit seinen Statuen nicht auch ein Kandidat zum Verschwinden lassen wäre. Schließlich habe er doch auch rassistische Gedanken in seiner Philosophie verbreitet. Faktisch hat Kant die westliche Kultur ja gerade nicht durch seinen Rassismus geprägt, sondern im Gegenteil durch eine universalistische Theorie, die sich als eines der schärfsten Schwerter im Kampf gegen Rassismus erwiesen hat, sagt die Philosophin Sabine Döring im Gespräch mit Mara Delius von der Welt. Außerdem sei es verfehlt bzw. anachronistisch, Werke nicht an den Maßstäben ihrer, sondern unserer Zeit zu messen. Wer bliebe denn dann noch übrig und was maßen wir uns eigentlich an? Werden wir vor dem Urteil zukünftiger Generationen bestehen? Fragt Döring. Sie versteht die seit einigen Jahren grassierende Cancel Culture, man könnte auch sagen Wisch- und Wegkultur, als Ausdruck eines moralischen Puritanismus. Wie erklären Sie sich, dass sich Wut auf die Vergangenheit und ausgerechnet auf zentrale Vertreter unserer Kultur und der Aufklärung richtet, fragt die Welt. Und die Philosophin antwortet: Der Universalismus Kants ist mit jeder Form von Identitätspolitik unvereinbar. Die Taz und der Tagesspiegel erinnern daran, dass das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude vor 25 Jahren den Reichstag verhüllt hat. Für 2 Wochen. Und als Leser kann man da schon mal auf den Gedanken kommen, ob das vorübergehende Verhüllen von Statuen nicht hübscher wäre, als sie einfach umzusäbeln. Man könnte die Denkmäler natürlich auch von oben bis unten mit Geldscheinen bekleben. Denn Geld ist ja offensichtlich genug da. Jedenfalls scheint Olaf Scholz unendlich viele Schulden machen zu können. Da kommt der Satiriker Hans Zippert auf tolle Gedanken. Jeder Bürger kriegt 1 Milliarde bar auf die Hand. Damit müssen wir dann aber auch wirklich mal auskommen, schreibt Zippert in der Welt. 1 Milliarde in 5-Euro-Scheinen wiegt 142.000 Kilogramm. Da sollte man sich vorher gut überlegen, ob im Keller genug Platz ist. Man könnte die Geldscheinbündel auch in Sessel-, Sofa- oder Regalform aufschichten und die Wohnung damit möblieren.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons. Wir verabschieden uns mit dem Song Black Rider aus dem neuen Album von Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.